Vorwort. Deutschland befindet sich an einem Scheideweg. Jahrzehntelange Sparmaßnahmen haben die physische und soziale Infrastruktur des Landes ruiniert und die arbeitende Bevölkerung schwer getroffen. Die jüngsten Erhöhungen der Staatsausgaben haben die Auswirkungen der Pandemie kaum gemildert. Profitiert haben allein große Unternehmen. Das Wachstum stagniert seit mehreren Jahren und während ich dieses Vorwort schreibe, sieht es danach aus, als sei die Wirtschaft 2024 sogar in die Rezession gerutscht. Und die extreme Rechte nutzt diese Lage aus, um Hass gegen Migranten und andere Gruppen zu schüren. Was ist aus dem berühmten deutschen Wirtschaftswunder geworden? Vor kaum 10 Jahren noch blickten Politiker in ganz Europa voller Bewunderung auf die starke und stabile deutsche Wirtschaft. Andere reiche Länder beneideten die Industrie für ihre erstaunlichen Produktivitätsraten und die guten Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Vorgesetzten. Nur wenige Nationen besaßen eine solche Stabilität wie Deutschland in der 16-jährigen Regierungszeit Angela Merkels. Oft war vom deutschen Sonderweg die Rede, meist mit positivem Unterton. Doch die Euro-Krise trieb den schwelenden Konflikt Deutschlands mit den südeuropäischen Staaten auf die Spitze. Deutsche Politiker nahmen für ihr Land finanzpolitische Rechtschaffenheit in Anspruch und kritisierten die Verschwendungssucht der sogenannten PIIGS, also der angeschlagenen Länder Portugal, Italien, Irland und Griechenland. Sie hielten ihnen Vorträge und zwangen ihnen eine rigide Sparpolitik auf. Würden diese Länder nur den Vorgaben der Troika aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und Internationalem Währungsfonds gehorchen, so erklärten sie, dann würden auch die PIIGS eines Tages Wachstumsraten wie Deutschland erreichen. Tatsächlich basierte das deutsche Wirtschaftswunder jedoch gar nicht auf Sparmaßnahmen und die Schuldenkrise wurde auch nicht durch Verschwendungssucht verursacht. Vielmehr war beides auf die Einführung des Euros zurückzuführen, der die deutschen Exporte äußerst attraktiv machte, die Wettbewerbsfähigkeit des Südens hingegen schwächte, dessen Länder Deutschland technologisch hinterherhinkten. Den deutschen Politikern war das zweifellos bewusst, als sie ihren südlichen Nachbarn eine katastrophale Sparpolitik aufzwangen. Heute ist die selbstgefällige Überlegenheit deutscher Spitzenpolitiker passé. Tatsächlich lässt sich die aktuelle Malaise zu großen Teilen mit der deutschen Sparversessenheit erklären. In den Jahren des Booms waren die Investitionen in die Wirtschaft erschreckend gering. Anstatt zu investieren, um künftigen Wohlstand zu sichern, zielte die politische Klasse auf Haushaltsüberschüsse, betört vom Sirenengesang der schwarzen Null. Diese einseitige Fixierung auf Sparmaßnahmen wurde nur noch von den Politikern im Vereinigten Königreich übertroffen, die mit tiefen Einschnitten bei den öffentlichen Ausgaben die britische Wirtschaft lahmlegten. Seit der Corona-Pandemie diskutiert Deutschland heftig über das angebliche Ende der Sparmaßnahmen. Als die Staatsausgaben jedoch stiegen, um die durch das Virus ausgelöste Katastrophe einzudämmen, hätte dies beinahe eine Verfassungskrise verursacht. Das Funktionieren des Kapitalismus beruht auf einem ungehinderten Fluss von Waren, Dienstleistungen und Geld. Als diese Ströme in der Pandemie zu versiegen drohten, mussten die Regierungen handeln, um einen totalen wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern und die Basis für künftiges Wachstum zu schaffen. Die Christdemokraten verklagten jedoch die Ampelkoalition wegen des Klimainvestitionsfonds, der im Rahmen des Konjunkturpakets zur Bekämpfung der Pandemie geschaffen wurde. 2023 entschied das Gericht schließlich, dass der 60 Milliarden Euro schwere Corona-Klimafonds verfassungswidrig sei, da er gegen die sogenannte Schuldenbremse verstoße, die 2009 unter Merkel im Grundgesetz verankert wurde. Letztlich brach die Regierung über dieser Frage auseinander. Die Sparmaßnahmen sind tot. Es leben die Sparmaßnahmen. Sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien waren die Folgen jahrzehntelang niedriger oder sinkender Staatsausgaben verheerend. Nicht nur die arbeitende Bevölkerung litt unter den geringen Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen und soziale Sicherheit. Das Versäumnis, in künftigen Wohlstand zu investieren, gefährdete auch die Grundlagen des Wirtschaftswachstums. Die Produktivität ist eingebrochen und die deutsche Infrastruktur befindet sich in einem desolaten Zustand, was erklärt, warum das Verkehrsnetz bei widrigem Wetter schnell zum Erliegen kommt. Selbst der IWF, gewöhnlich ein Freund der Sparpolitik, erklärt unumwunden, dass die Produktivität durch unzureichende Investitionen in die öffentliche Infrastruktur gesunken ist. Diese wirtschaftlichen Probleme haben zu einer großen gesellschaftlichen Unzufriedenheit geführt. In Großbritannien liegt das Vertrauen ins Regierungssystem auf einem Allzeittief. In Deutschland ist der Trend derselbe. Nur 27% der Menschen gaben 2023 an, dass sie dem Staat zutrauten, seinen Aufgaben gerecht zu werden. Hinter diesem Misstrauen verbirgt sich eine tiefe Vorahnung über die Zukunft sowohl der deutschen Gesellschaft als auch des globalen Wirtschaftssystems. Laut einer aktuellen Umfrage machen sich 65% der Deutschen Sorgen über steigende Lebenshaltungskosten, 60% fürchten zu teuren Wohnraum und 57% Steuererhöhungen oder Leistungskürzungen. Die zunehmende Zukunftsangst ist mit einem wachsenden Gefühl wirtschaftlicher Unsicherheit verbunden. Fast 17% der Deutschen leben heute in Armut, die meisten von ihnen, obwohl sie einen Job haben. Damit gehören sie zu jener Gruppe, die im englischen Sprachraum Working Poor genannt wird. Die Kinderarmut hat kürzlich sogar ein Rekordhoch erreicht. Die Erosion der öffentlichen Dienstleistungen bedeutet, dass Kranke und Arbeitslose auf sich allein gestellt sind. Der deutsche Sozialstaat wurde seit den sogenannten Hartz-Gesetzen von 2010, die die Renten- und Arbeitslosenleistungen erheblich reduzierten, stetig ausgehöhlt. Politiker rechtfertigten die Sparmaßnahmen mit der Begründung, sie schützten freie Märkte und förderten die Haushaltsdisziplin. In der Tradition des deutschen Ordoliberalismus solle sich der Staat darauf beschränken, das effektive Funktionieren des Marktes zu gewährleisten. Nur ein sorgfältig austariertes Gleichgewicht zwischen Märkten und staatlichen Eingriffen, hieß es, bewahre die deutsche Wirtschaft vor den Problemen einer ineffizienten Zentralplanung sowjetischer Prägung einerseits und einem ungezügelten Kapitalismus nach US-Vorbild andererseits. Deutschland, so argumentierten die Entscheidungsträger, sei etwas Besonderes. Das Engagement für Ordnung, Disziplin und Rechtsstaatlichkeit, das von seinen Politikern und Bürokraten an den Tag gelegt werde, ermögliche es diesen Eliten, die Wirtschaft wie eine fein abgestimmte Maschine zu steuern. Technokratie, die Herrschaft von technischen Experten, ist der Leitstern der deutschen Politik. Aber, wie ich im Laufe dieses Buches zeigen werde, untergräbt eine technokratische Herrschaft die Demokratie. Demokratische Politik muss durch eine offene Debatte zwischen Interessensgruppen gekennzeichnet sein, die jeweils für ihre Ziele eintreten. Technokratische Regierungsführung ersetzt diese Debatte durch eine Verwaltung aus technischen Experten, die vorgeben, die Allgemeinheit zu vertreten. In einer kapitalistischen Gesellschaft neigen diese technischen Experten jedoch zu Maßnahmen, die zuerst dem Kapital und nicht den Arbeitnehmern zugutekommt. Immer mit der Begründung, es gehe nur darum, das Wirtschaftswachstum zu steigern. Diese Tendenz ist im deutschen Sparkurs der vergangenen Jahrzehnte deutlich zu erkennen. Sparmaßnahmen wurden als technische Eingriffe dargestellt, um den Staat schlank zu halten und den Markt vor schädlichen Interventionen zu schützen. Tatsächlich aber bedeuteten diese Maßnahmen eine Umverteilung von unten nach oben. Das Geld, das den Menschen in der Pandemie zur Verfügung gestellt wurde, sollte den Konsum stützen und Masseninsolvenzen verhindern, nicht den Lebensstandard der Menschen erhalten. Die Erhöhung der Staatsausgaben während Corona diente größtenteils der Subventionierung von Großunternehmen, wie ich in Kapitel 3 dieses Buches zeige. So stimmte die Regierung beispielsweise einem 9 Milliarden Euro Rettungspaket für die Lufthansa zu, wobei der Staat einen Anteil von 20% an dem Unternehmen übernahm. In der Logik des deutschen Kapitalismus ist die teure Rettung klimaschädlicher Industrien keine verfassungswidrige Verwendung öffentlicher Mittel. Investitionen zur Verhinderung des Klimakollapses sind es hingegen schon. Die deutsche Bevölkerung glaubt ihren Eliten, weil sich das ganze Land davon überzeugt hat, nicht wie andere kapitalistische Volkswirtschaften zu sein. In Deutschland gibt es weniger Ungleichheit und weniger Unordnung als in den extremen freien amerikanischen und britischen Modellen von Marktkapitalismus. Deutschland ist effizienter und produktiver als die südeuropäischen Volkswirtschaften, was man selbstzufrieden auf den zurückhaltenden Ansatz bei den Staatsausgaben zurückführt. Deutschland gelingt es weitaus besser als Nachbarn wie Frankreich oder Belgien, den Frieden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu wahren, so zumindest die Selbstwahrnehmung. Deutschland ist überzeugt, dass es gar kein kapitalistisches Land sei. Bei einer meiner ersten Reisen nach Deutschland wurde ich von einem sehr sachkundigen Wirtschaftskommentator darüber informiert, dass es in Deutschland keinen Kapitalismus gebe, sondern die soziale Marktwirtschaft. Die Stärke dieser Erzählung beruht auf einem grundlegenden Missverständnis über das Wesen des Kapitalismus. Ein Missverständnis, das Gegenstand dieses Buches ist. Die Geburt der Freiheit aus dem Geiste des Sozialismus entlarvt die Lüge, dass kapitalistische Volkswirtschaften auf einem freien Markt basierten, der einer zentralisierten Planwirtschaft wie in der ehemaligen UdSSR diametral entgegenstehe. Ich zeige, dass alle real existierenden kapitalistischen Volkswirtschaften auf einem sorgfältig gesteuerten Gleichgewicht zwischen Markt und Planung basieren, in dem Unternehmen und Finanzinstitutionen mit Regierungen zusammenarbeiten, um sich vor Wettbewerb und Krisen zu schützen. Der einzige Unterschied zwischen Deutschland und anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind die Mechanismen, durch die diese Zusammenarbeit stattfindet. Die Betonung des technischen Wirtschaftsmanagements bedeutet, dass Kapitalisten nicht einfach die Art von Schutz verlangen können, die sie in den USA für selbstverständlich halten. Sie müssen ihre Forderungen als technisch wirksame politische Lösungen tarnen, die das Allgemeininteresse fördern. Subventionen für Großunternehmen und Kürzungen der Sozialversicherung werden als Wachstumsförderung dargestellt und nicht als nackter Ressourcentransfer von Arm zu Reich. Wie der britische Marxist Ralph Miliband argumentiert, scheint in einer kapitalistischen Gesellschaft das Allgemeininteresse immer gleichbedeutend mit den Interessen des Kapitals zu sein. Mächtige Gruppen sponsern Thinktank-Berichte, veranstalten runde Tische und treten in den Medien auf, um zu argumentieren, dass politische Maßnahmen wie Steuersenkungen, Sozialreformen und die Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten notwendig seien, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Dass diese Politik vor allem dem Kapital und nicht den Arbeitern zugutekommt, wird als reiner Zufall abgetan. Die deutsche Technokratie hat dazu geführt, den Klassismus des deutschen Kapitalismus zu verschleiern, woraus abgeleitet wurde, Deutschland sei kein kapitalistisches Land. Doch wie ich in diesem Buch zeige, wird der Kapitalismus nicht durch die Anwesenheit oder Abwesenheit freier Märkte definiert. Er ist bestimmt durch eine Aufteilung der Gesellschaft in Klassen. In kapitalistischen Volkswirtschaften besitzt eine kleine Minderheit alles und bestimmt die Regeln. Alle anderen sind gezwungen, sich unter Androhung von Armut zu fügen. Der technokratische Diskurs in Deutschland verschleiert diese harte Klassentrennung. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Ein Blick auf die Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte zeigt deutlich, dass sie zum größten Teil die Arbeiter schlechter stellte und das Kapital förderte, genau wie in Großbritannien. Und wie dort haben diese Maßnahmen der deutschen Arbeiterklasse sehr geschadet. Heute sind Millionen Deutsche von wirtschaftlicher Unsicherheit betroffen, insbesondere in Ostdeutschland. Sie trauen den politischen Eliten nicht zu, diese Probleme zu lösen. Und sie wissen, dass der Abbau des Wohlfahrtsstaates, der sie in der Vergangenheit geschützt hat, weitergehen wird. Sie blicken in eine Zukunft, die von Wirtschaftskrisen, globalen Konflikten und der Klimakatastrophe geprägt sein wird. Sie haben Angst und fühlen sich schutzlos. Die extreme Rechte war schon immer geschickt darin, die Verzweiflung und Unsicherheit der Menschen auszunutzen. Da sich Politiker der etablierten Parteien zu sehr auf technische Debatten über die Wirtschaftspolitik konzentrieren, konnten sich rechtsextreme Parteien in von Armut betroffenen Gemeinden etablieren, indem sie eine einfache Erklärung für das Leid der Menschen lieferten. Migranten und Minderheiten würden sich nehmen, was ihnen zustehe. Mit Unterstützung der Medien haben Parteien wie die AfD die Unsicherheit der Menschen ausgenutzt, um sie aufzuwiegeln. Die Wut, die die Menschen gegenüber denjenigen an der Spitze empfinden, wurde auf woke Politiker umgeleitet, die angeblich immer neue Migranten ins Land kommen lassen, statt die Probleme der einfachen Menschen zu lösen. Die Verzweiflung, Wut und wirtschaftliche Unsicherheit der deutschen Arbeiterklasse sind ein Nährboden für Hass und Intoleranz. Aber das muss nicht so sein. Die deutsche Linke muss nicht der extremen Rechten das Feld überlassen, indem sie marginalisierte Gruppen für das Leid der arbeitenden Bevölkerung verantwortlich macht. Stattdessen kann sie mit dem Finger auf die Spitze der Gesellschaft zeigen. Auf die Politiker, Investmentbanker und CEOs, die kooperieren, um ihre Interessen auf Kosten der Mehrheit zu schützen. Dies sind die Planer, die im Zentrum des Buches stehen. Dazu muss die Linke allerdings mehr tun, als nur die Machthaber für das Leid der arbeitenden Bevölkerung verantwortlich zu machen. Es genügt auch nicht, die Staatsmacht in Anspruch zu nehmen, um den Arbeitern das zu geben, was sie wollen. Sie muss vielmehr den Arbeitnehmern helfen, sich zu organisieren, um für das zu kämpfen, was sie brauchen. Das Fehlen dieser Art von kollektiver Organisation, von Gemeinschaft, erklärt die Verzweiflung und Isolation, die vielerorts zu spüren sind. In der Vergangenheit haben die Menschen auf Armut und Ungleichheit reagiert, indem sie sich zusammenschlossen, um für ihre kollektiven Interessen zu kämpfen. Da sie wussten, dass sie weder den Arbeitgebern noch den Politikern vertrauen konnten, schlossen sich die Arbeitnehmer zu Gewerkschaften zusammen, um für höhere Löhne zu kämpfen. Aktivisten gingen auf die Straße, um für Frieden und Gleichberechtigung zu kämpfen. Und Familien kämpften Seite an Seite, um ihre Gemeinden vor staatlichen Kürzungen und Deindustrialisierung zu schützen. Durch die Zusammenarbeit im Kampf um ihre Zukunft schlossen sie Bündnisse miteinander, die jedem Beteiligten ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Zugehörigkeit vermittelten. Wenn man einer Gewerkschaft beitrat, kämpfte man nicht nur für seine eigenen Interessen, sondern auch für diejenigen, die an seiner Seite standen. Man kämpfte für eine bessere Welt. Aber diese Formen der kollektiven Organisation sind viel seltener geworden, besonders in Gesellschaften wie unseren, in denen ein wettbewerbsorientierter Individualismus die Oberhand gewonnen hat. Das Vereinigungsrecht der Arbeitnehmer wurde eingeschränkt und ihnen wurde beigebracht, eher zu konkurrieren als zu kooperieren. Diese Entwicklung gilt für Deutschland ebenso wie für Großbritannien oder die USA. Jeder weiß, dass die Wirtschaft für die meisten Menschen nicht funktioniert, weil die Reichen auf Kosten der Armen immer reicher werden. Den Politikern traut man nicht zu, dieses Problem zu lösen, weil sie von den Reichen abhängig sind. Die wenigsten sind heute Teil einer Gewerkschaft, einer politischen Partei oder einer Bewegung, die sich gegen diese Ungerechtigkeiten wehren könnte. Stattdessen erleben das alle auf sich allein gestellt. Wie ich im letzten Abschnitt dieses Buches aufzeigen möchte, ist die einzige Möglichkeit, diese Gefühle von Wut und Verzweiflung zu überwinden, die Falle des Individualismus zu überwinden. Statt sich darauf zu verlassen, dass Politiker die Wirtschaft im Interesse aller lenken, müssen die arbeitenden Menschen zusammenkommen, um die Kontrolle über ihre Arbeitsplätze, ihre Gemeinden und ihre politischen Institutionen zu übernehmen. Der einzige Weg in die Freiheit führt über echte Demokratie. Und, wie die Geschichte zeigt, muss für echte Demokratie gekämpft werden.